welcome to Servants of the Lord Ministries.
Herzlich willkommen bei Servants of the Lord Ministries. Mein Name ist Dr. Keith Jenkins und ich bin der internationale Koordinator von Servants of the Lord Ministries. Bevor ich in meiner heutigen Botschaft beginne, möchte ich euch den Auftrag des Dienstes mitteilen, der Joseph Hedgecock vor vielen Jahren gegeben wurde. Er sagte, ich habe Kinder in jeder Nation und du hast Brüder und Schwestern, deren Herzen nach mir rufen. Sie haben mich gesucht, um Dienste, Segnungen und Gaben zu erhalten. Ich habe ihnen diese Dinge gegeben und es hat sie gesegnet. Aber es gibt einen Bereich in ihrem Geist, der dadurch nie ausgefüllt wurde und der für eine innige Beziehung mit mir reserviert ist. Jetzt rufen ihre Herzen zu mir, nur zu mir. Diese sind es, zu denen ich dich sende, denn ich möchte nicht, dass sie so wie du Jahre brauchen, um zu mir zu kommen, weil es in der Zeit, in der du dich danach sehntest, niemanden gab, dir zu zeigen, wie es möglich ist. Servants of the Lord Ministries ist ein Lehr- und Trainingsdienst, der zum Leib Christi gesandt wurde. Heute werde ich über das Stille Sein sprechen. Diese Botschaft ist für diejenigen, die ein Herz für Gott haben und bereit sein wollen für sein Erscheinen und seinen vollkommenen Willen tun wollen. Diese Botschaft ist denen gewidmet, die Gottes Plan in ihrem Leben in der Zeit, die uns noch bleibt, erfüllen und Gott verherrlichen wollen. Die Bibel sagt, dass sogar die Himmel erschüttert werden, aber das Reich Gottes wird nicht bewegt werden. Paulus schrieb in Hebräer 12, Verse 26 bis 28. Seine Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet aber hin auf die Beseitigung der Dinge, die erschüttert werden, als solche, die erschaffen worden sind, damit die Dinge bleiben, die nicht erschüttert werden können. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Normalerweise findest du vielleicht etwas Trost in der Landschaft, wo die Luft klar ist, oder an einem Ort, wo Ruhe und Frieden herrscht. Aber in diesen letzten Tagen werden die Außenwelt und umliegende Landschaften ohne Buße nicht viel Trost spenden. Paulus schrieb in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Unser Fokus sollte auf der Gnade liegen, die wir brauchen, um in sein Reich einzutreten und darin zu bleiben, was seit fast 2000 Jahren weitgehend ignoriert wurde. Wir lesen hier in Jesaja Kapitel 46, Verse 8 bis 10. Bedenkt das und erweist euch als Männer und nehmt es euch zu Herzen, ihr Übertreter. Gedenkt an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und keiner sonst, ein Gott, dem keiner zu vergleichen ist. Ich verkündige von Anfang an das Ende und von der Vorzeit her, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, werde ich vollbringen. Gott hat alles unter Kontrolle. In den letzten Tagen musst du nicht traumatisiert sein von den Dingen, die auf der Erde geschehen, wie es vorhergesagt wurde. Jesus sagte in Lukas 21, in den Versen 25 bis 28, Lukas Kapitel 21, Vers 25, und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen, und auf Erden Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit, bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Indem du Jesus zum Herrn machst, kannst du jetzt Teil des Königreichs sein. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Du kannst auch den letzten Teil der Bibel lesen und sehen, dass alle, die Sünde und den Teufel überwinden, das Königreich erben werden. Jesus sagte in Offenbarung 21, Verse 7 und 8, wer überwindet, der wird alles erben, und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Hier gibt es zwei Gruppen. Die ersten sind reife Söhne Gottes, aber der Rest ist ängstlich und ungläubig und wird im Feuersee enden. Paulus schrieb in 2. Korinther 5, 17, darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Du musst nicht vollkommen sein, aber du kannst eine Gewissheit und Hoffnung haben, die auf der Tatsache basiert, dass du dich täglich durch Buße veränderst, während du in ihm bleibst. Unser Erbe ist nicht ohne eine gewisse Züchtigung. Paulus schrieb in Hebräer 12, 6 und 7, denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? David sah auch, dass diejenigen, die auf ihn warten, die Erde erben werden. Er sagte in Psalm 37, in den Versen 4 bis 9, Psalm 37, Vers 4. Und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen wie das Licht und dein Recht wie den hellen Mittag. Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steht ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürne dich nicht. Es entsteht nur Böses daraus. Denn die Übeltäter werden ausgerottet, die aber auf den Herrn harren, werden das Land erben. Auf den Herrn zu warten ist eine Eigenschaft von jemandem, der geistig ist. Sie eilen nicht voraus, wo selbst Engel Angst haben zu schreiten. Laut David beinhaltet das Stille Sein auch diese Dinge. Erstens, persönliche Freude am Herrn und an dem, was er gibt. Zweitens, offen sein und ihm alle Wünsche deines Herzens geben. Drittens, deine Wege im Gebet ihm anbefehlen, damit er sie verwirklichen kann. Viertens, ihm von ganzem Herzen vertrauen. Fünftens, geduldig sein für Gottes Antwort. Gott kommt nie zu spät. Sechstens, sich nicht zu ärgern, weil es jemand anderem gut geht. Siebtens, und nicht wütend oder eifersüchtig zu werden, denn das führt zum Bösen. Du kannst vollkommen werden, indem du Geduld entwickelst. Jakobus schrieb darüber in Jakobus 1, Verse 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Das Wort Geduld in Strong's 5281 kommt von einem anderen Wort, das bedeutet fröhliche oder hoffnungsvolle Ausdauer, Beständigkeit, ausdauernd, geduldig, geduldiges Ausharren oder auch Warten. Bei der Schöpfung war der Mensch ein Ebenbild Gottes. Es gab keine zeitliche Verzögerung zwischen Gottes Reden und dem Gehorsam des Menschen. Wir lesen in 1. Mose 1, Verse 27 und 28. 1. Mose 1, 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie, und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch, und füllt die Erde, und macht sie euch untertan, und herrscht über die Fische im Meer, und über die Vögel des Himmels, und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Der Begriff Bild, Ebenbild bei Strongs, bedeutet die Schatten, ein Phantom, eine Illusion, Ähnlichkeit, daher eine repräsentative Figur, besonders ein Götze, ein Bild oder ein eitler Schein. Gott gab Adam das Gebot, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, und Gott zeigte Adam im Garten Eden, wie die ganze Schöpfung zusammenwirkte. Adam hatte nur eine begrenzte Zeit, weniger als einen Tag, aber er sah, was er zu tun hatte, bevor er durch die Sünde von Gott abgeschnitten wurde. Heute wird uns gesagt, dass die Menschheit nur etwa 5% des menschlichen Gehirns nutzt, basierend auf der Menge der Gehirnsignale. Aber ich glaube, dass Adam ein fotografisches Gedächtnis hatte, weil er es brauchte. Als Gott zu Adam sagte, er solle sich vermehren, ging es nicht nur darum, Kinder zu zeugen, sondern um die Erde aufzufüllen und sie wie den Garten Eden zu gestalten. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 19. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und brachte sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und damit jedes lebendige Wesen den Namen trage, den der Mensch ihm gebe. Adam hatte auch keine Sprache gelernt, sondern funktionierte richtig durch den Glauben als ein Ebenbild Gottes, der die Tiere benannte, ohne seinen eigenen Verstand zu befragen. Gott legte die Namen der Tiere in Adams Verstand und er wiederholte, was er hörte. Die Namen basierten darauf, was die Tiere taten und wie sie einander dienten, um den Garten Eden zu einem solchen Paradies zu machen. Die Namen hätten Adam später an ihre Wichtigkeit und Funktionalität erinnert. Die ganze Zeit über sah Adam klug aus, aber er tat nichts. Paulus schrieb in 1. Korinther 15, Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zu einem lebendig machenden Geist. Gottes Plan basierte darauf, dass der Mensch ein Ebenbild Gottes ist und ihn repräsentiert. Jesus war das Ebenbild Gottes. Paulus schrieb in Kolosser 1, Verse 15 und 16. Kolosser 1, Vers 15. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Der Vater hat auch das Werk durch Jesus getan. Paulus schrieb in Kolosser 1, Verse 12 bis 14. Kolosser 1, Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Nach dem Sündenfall konnte Gott immer noch mit Kain und Abel durch Gnade kommunizieren. Aber die Sünde nahm zu. Der Rest von Gottes Schöpfung wurde untergeordnet, obwohl die Menschheit durch die Sünde verdorben wurde. Dinosaurier existierten, aber sie töteten den Menschen nicht, obwohl der Mensch sündig war. Adams eigene Söhne kämpften und Kain wurde eifersüchtig und tötete Abel. Trotz alledem wandelte er Henoch mit Gott. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 5, durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah, und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Henoch brachte keine Ausrede. Er suchte eine Beziehung zu Gott und hörte gewissenhaft im Glauben. Er hatte keine Vergebung der Sünden, sondern verließ sich auf Gottes Barmherzigkeit. Du musst dich selbst retten und darfst jetzt keine Ausreden bringen. Petrus schrieb in Apostelgeschichte 2, Vers 40, und noch mit vielen anderen Worten gab er Zeugnis und ermahnte und sprach, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die Erde gehört dem Herrn und sie ist sein Besitz. Es wird also keine Übernahme durch den Teufel geben. Der Mensch kann sie nicht für sich selbst beanspruchen. Stattdessen bekommen die Sanftmütigen am Ende alles. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 5, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das Wort sanftmütig bei Strongs ist Nummer 4239 und ist ein primäres Wort, das bedeutet mild, das heißt folglich demütig, sanftmütig. Es bedeutet etwas zu ertragen. Noah Webster definierte 1828 sanftmütig als mildes Temperament, weich, sanft, nicht leicht zu provozieren oder zu reizen, nachgiebig, unter Verletzung zur Nachsicht neigen, demütig im Sinne des Evangeliums, unterwürfig gegenüber dem göttlichen Willen, nicht stolz, nicht selbstgenügsam oder widerspenstig, nicht mürrisch und geneigt, sich über göttliche Gaben zu beklagen. Gott gebrauchte Mose, weil er sanftmütig war und sich von Gott gebrauchen ließ. Wir lesen in 2. Mose 14, Vers 13. Mose aber sprach zum Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht die Rettung des Herrn, die er euch heute bereiten wird. Denn diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Dem Volk Gottes wurde gesagt, dass sie stillstehen sollten, bevor sie das Rote Meer durchquerten und bevor sie von den Ägyptern, die sie verfolgt, befreit wurden. Gottes Befreiung stand bevor, aber das Volk musste stillstehen. Ohne das Stehenbleiben hätte der Plan der Erlösung beeinträchtigt werden können. Das Wort »Stehe still« in Strongs ist Nummer 3320. Eine primitive Wurzel, die bedeutet, irgendetwas so zu platzieren, dass es bleibt, reflexiv zu platzieren, anbieten, fortsetzen, sich aufstellen, bleiben, sich stellen, feststehen, bestehen, stillstehen. Das Wort stillstehen hat viele Bedeutungen. Eine ist auch sich präsentieren. Paulus schrieb in Römer Kapitel 12, Vers 1: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. In dem Buch Gesunde Lehre schreibt Joseph Hedgecock in Kapitel 15 auf den Seiten 191 bis 192. Wenn Gott darüber spricht, sich Autorität unterzuordnen, sei es, dass es eine Frau ist, ein Ehemann oder wer auch immer, spricht er über viel mehr als nur Gehorsam. Er spricht über die Haltung des Ehrens der Autorität, weil man erkennt, dass sie Gott repräsentiert. Als ich meinen Militärdienst leistete, hatte ich einige Autoritäten, die sehr ungerecht waren. Wegen der Angst vor den Konsequenzen, ihnen nicht zu gehorchen, unehrenhafte Entlassung oder Gefängnis, gehorchte ich. Immer wieder machte ich die Aussage, ich werde dir gehorchen, aber du kannst mich nicht dahin bringen, es zu mögen. Wenn du mir sagst, dass ich mich hinsetzen soll, werde ich mich hinsetzen, aber innen drin werde ich immer noch stehen. Ich gehorchte der Autorität, aber ich bescherte ihnen so viel Leid wie nur möglich, während ich gehorchte. Sie hatten keine Freude an meinem Gehorsam. Ich gehorchte, aber ich tat es nicht mit dem richtigen Motiv. Später, als Gott mich in den Dienst berief, platzierte er mich unter die geistliche Autorität eines apostolischen Dienstes, um mich zu trainieren. Ich dachte nicht, dass sie gerecht mit mir umgingen. Ich meinte zu spüren, dass die Autorität nicht mein Bestes in ihren Herzen beabsichtigte. Ich meinte, dass sie mich ausnutzten. Aber Gott ließ mich nicht vom Haken. Es war, wo er mich hingestellt hatte. Hatte sie in Autorität über mich gesetzt und ich war dafür verantwortlich, mich ihnen unterzuordnen. Ich ging zurück zu der einzigen Erfahrung, die ich hatte, als ich durch eine ähnliche Situation im Militär ging. Ich machte dieselbe Aussage. Ich werde tun, was diese geistliche Autorität mir befiehlt, aber sie kann mich nicht dazu bringen, dass ich es mögen werde. Ich mochte nicht, wie sie ihre Autorität ausübten. Ich setzte mich, wenn man mir sagte, mich zu setzen, aber in meinem Herzen stand ich immer noch. Ich war tatsächlich ein getünchtes Grab. Ich war so wie ein Pharisäer, weil ich äußerlich den Anschein der Unterordnung machte, aber innerlich war ich rebellisch. Dann sprach Gott zu meinem Herzen, du wirst nicht nur deiner Autorität gehorchen, du wirst es auch mögen. Jetzt war es eine ganz andere Geschichte. Es gab viele Dinge in meinem Leben, mit denen Gott sich befassen musste, bevor ich es tatsächlich als Freude ansehen konnte, einer Autorität, die anscheinend ihre Autorität über mich missbrauchte, zu gehorchen. Obwohl ich nicht dachte, dass es gerecht war, in Wirklichkeit war es nicht gerecht, änderte das nicht die Tatsache, dass dies die Autorität war, die Gott für mein Leben festgelegt hatte. Solange ich unter dieser Autorität war, hatte ich nicht nur ihr zu gehorchen, sondern Freude dabei zu haben. Ich führe das meiste meines geistlichen Wachstums, das ich in meinem Leben empfangen habe, auf diese Haltung zurück. Anstatt ihre Ungerechtigkeit als eine Entschuldigung zum Rebellieren zu verwenden, akzeptierte ich die Verantwortung von Gott, mich ihnen mit einer richtigen Haltung unterzuordnen. Im Anfang konnte ich das nicht, aber ich gab mich an Gott hin, mir all die Hindernisse aufzuzeigen, die in mir verursachten, dass ich eine falsche Haltung Autorität gegenüber hatte. Zuerst einmal verstand ich Autorität überhaupt nicht. Ich sah die Person, die die Autorität missbrauchte, als die Autorität selber, anstatt als einen Repräsentanten von Gottes Autorität. Dies verstand ich, während ich in der Armee war, und es half mir ein bisschen, aber ich befasste mich nie mit meiner inneren Haltung. Ein Sergeant hatte mit mir über einen Officer gesprochen, den zu salutieren mir Schwierigkeiten bereitete, weil ich ihn nicht respektierte. Ich war der Meinung, er missbrauche seine Autorität, und der Sergeant sagte, dass ich nicht den Offizier ehre, wenn ich ihm salutiere. Er war in einer Uniform, und die Abzeichen auf seinen Schultern repräsentierten seinen Rang. Das ist, was ich zu ehren hatte. Ich hatte die Autorität zu ehren, die diese Uniform repräsentierte. Du sollst nicht selbstgenügsam sein, sondern untergeordnet. Petrus schrieb in 1. Petrus 5, Verse 5 bis 7. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut begleiten. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen abgibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Gott kümmert sich aktiv um dich, sodass du dir keine Sorgen um deine Bedürfnisse in diesem Leben machen musst. Jesus sprach darüber in Matthäus 6, in den Versen 25 bis 32. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6, Vers 25. Darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt. Noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln auch nicht in die Scheunen. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch sein Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen nicht. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken? Oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach allen diesen Dingen trachten die Heiden, aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Sein Königreich ist jetzt hier, aber die Menschen sind blind und tun nicht Buße und leben stattdessen in einem Zustand der Angst, weil sie verloren sind. Paulus schreibt in 2. Korinther 4, Verse 3 bis 5. 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es bei denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Denn wir verkündigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus, dass er der Herr ist, uns selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Das Wort für Gottesbild ist Nummer 1504 und kommt von einem anderen Wort. Es bedeutet ein Abbild, das heißt wörtlich eine Statue, ein Umriss oder bildlich eine Darstellung, eine Ähnlichkeit. Wenn du ein Ebenbild Gottes sein willst, kannst du ihn repräsentieren, indem du still bist. Viele ziehen es vor, stattdessen damit beschäftigt zu sein, ihren eigenen Willen zu tun. Wie kann die Welt an die Herrschaft Jesu glauben, wenn die Gemeinde das auch nicht glaubt? Viele Gläubige sagen, dass Gott denen hilft, die sich selbst helfen. Aber das ist eine Lüge. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Gott sagt uns, dass wir uns auf die geistliche Seite konzentrieren sollen, und er erfüllt unsere Bedürfnisse. Jesus sprach zu den religiösen Führern, die dachten, sie seien bereit. Er sagte in Matthäus 21, Vers 32, denn Johannes ist zu euch gekommen mit dem Weg der Gerechtigkeit, und ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren aber glaubten ihm. Und obwohl ihr es gesehen habt, freut es euch nicht nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Bist du bereit für das Königreich? Du magst annehmen, dass du bereit bist, nur weil du wiedergeboren bist, aber du bist es nicht. Diejenigen, die bereit sind, leben jetzt im Königreich und suchen stattdessen seine Gerechtigkeit. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 2, und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Indem du still bist, passt du dich nicht an diese Welt an. Diese Welt wird dir sagen, dass du tun sollst, was du für richtig hältst. Aber diese Art des Denkens führt zu Selbstgerechtigkeit. Das Wort Erneuerung in Römer 12, Vers 2 ist bei Strong's Nummer 342 und es bedeutet Renovierung. Die modernen Computer von heute sind dem menschlichen Geist nachgebaut. An der Vorderseite eines jeden Computers befindet sich normalerweise ein Licht, das anzeigt, dass die Festplatte aktiv ist, wenn sie verarbeitet oder denkt. Während dieser Zeit steht die Festplatte des Computers nicht still. Wenn du irgendeine andere Aktivität mit der Maus oder der Tastatur ausführst, wird sie langsam sein oder nicht reagieren. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 2, Geistlich Aufwachsen von Joseph Hedgecock, findest du in Kapitel 14 den Kampf um deine Gedanken. Paulus erklärte, was die Erneuerung des Geistes beinhaltet, und er schrieb in Römer 12, Vers 17 bis 21. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Dein Geist wurde für große Dinge entworfen, aber er muss zuerst erneuert werden. Lass Gott erneuern oder entrümpeln, dann kann er ihn benutzen. Gib zu, dass du Gott nicht vertraust, deinen Verstand zu gebrauchen und ihn mit unnötigen Dingen füllst. Wir lesen in Jesaja Kapitel 55, Verse 8 und 9. Jesaja 55, Vers 8. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Sein Reich ist jetzt hier durch den Geist und du hast die Möglichkeit, seine Stimme zu hören. Aber dein Geist muss still sein, um Gott zu hören. Paulus schrieb in Epheser 3, Verse 19 bis 20, und die Liebe des Christus zu erkennen, die durch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Diejenigen, die sehr wenig über Computer wissen, können die neueste Hardware kaufen, aber nicht ihr volles Potenzial erkennen, das sie durch die Software haben, um so viel mehr zu tun. Erwarte, dass dein Verstand besser funktioniert, wenn du Christus nachfolgst. Jesus sagte zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 26, der Beistand, aber der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Man kann nicht von uns erwarten, dass wir uns an alles in Gottes Reich erinnern. Gott weiß das. Der Teufel wird dich dazu bringen, deinen Verstand wieder mit Schrott zu füllen, wenn du das zulässt, indem du dem Fleisch dienst. Sei also vorsichtig. Paulus schrieb in 2. Korinther 10, Vers 5, sodass wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Noah Webster sagte 1828, alle Täuschung ist eine falsche Anwendung der etablierten Kennzeichen, um Gedanken mitzuteilen. Diejenigen, die getäuscht werden, wollen getäuscht werden. Fordernde Gedanken sollten nicht in deinem Kopf sein und jede Idee, die sich gegen die Herrschaft Jesu Christi in deinem Leben richtet oder diese nicht anerkennt, ist immer falsch. Jesus sagt in Johannes 3, Verse 19 bis 21, darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott getan sind. Du bist nicht ins Licht gekommen, bevor du zu Christus gekommen bist und hast in der Finsternis gelebt, weil du etwas wolltest und Gott nicht vertraut hast. Jakobus schrieb in Jakobus 4, Verse 1 und 2, woher kommen die Kämpfe und die Streitigkeiten unter euch? Kommen sie nicht von den Lüsten, die in euren Gliedern streiten? Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Es hat Konsequenzen, wenn du Gott nicht vertraust. Wenn du den Herrn nicht bittest, vertraust du ihm immer noch nicht. Bei der Errettung hättest du ins Licht kommen, allen Unglauben bekennen und alle deine weltlichen Wünsche ablehnen sollen. Jesus sagte in Lukas 9, Vers 23, er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. In der Amplified Bible bedeutet das Wort verleugnen, sich selbst verleugnen, vergessen, sich selbst und seine eigenen Interessen aus den Augen verlieren. Du kannst nicht still sein, ohne dich täglich zu verleugnen. Sünde und Tod kommt durch die Begierde des Fleisches. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 6, denn das Trachten des Fleisches ist Tod, das Trachten des Geistes aber Leben und Frieden. Solange du deinen eigenen natürlichen Verstand gebrauchst, wirst du seinen vollkommenen Frieden nicht erfahren. Paulus schrieb in 1. Korinther 6, Vers 20, denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Dein Geist gehört tatsächlich Gott sowieso, und du wurdest zu einem Preis gekauft. Wir lesen in Matthäus 22, Vers 37, und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Wenn du Gott mit deinem ganzen Denken liebst, dann lass ihn deinen Verstand mit seinen Geboten und Wünschen füllen. Erwarte, dass Gott deinen Verstand benutzt und stattdessen Gedanken in deinen Verstand zurückbringt. Wir lesen in Jesaja 26, Vers 3. Einem festen Herzen bewahrst du den Frieden, weil es auf dich vertraut. Das Wort bleiben in Strong's Nummer 5564 ist eine primitive Wurzel. Stützen, buchstäblich oder bildlich, reflexartig abstützen oder festhalten. Im günstigen oder ungünstigen Sinne. Tragen, errichten, hochhalten, legen, anlegen, selbst ausruhen, selbst aufstellen. Die Grundlage für diesen vollkommenen Frieden kommt von einem Geist, der nicht ängstlich ist, sondern Gott vertraut. Dieser Friede, der durch das Vertrauen auf Gott entsteht, ist eine Bestätigung, dass auch du deinen Lauf beenden wirst. Wir lesen in Sprüche 3, Verse 5 bis 7. Sprüche 3, Vers 5. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Halte dich nicht selbst für weise. Fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Erwähle die Weisheit Gottes durch die Furcht des Herrn und du wirst dich vom Bösen abwenden. Sonst wirst du die Dinge Gottes nie verstehen. Paulus schrieb in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Du kannst die Dinge Gottes aus Gnade durch Glauben verstehen. Wenn du nach Gott hungerst und dürstest, willst du studieren. Aber du studierst nur das, woran Gott dich durch Überführung erinnert, indem du dich dem Heiligen Geist unterordnest. Paulus schrieb in 2. Timotheus 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Der Evangelist Charles Finney lebte von 1792 bis 1875 und er wusste in seinem Verstand, was Gott in Bezug auf Buße verlangte, da er von Beruf Jurist war. Dennoch quälte er sich im Gebet, weil er wusste, dass er Gott nicht helfen konnte. Er verließ sich auf den Heiligen Geist, um sicherzugehen, dass er Gott nicht helfen oder seine Pläne durchkreuzen und ihm dienen würde. Wir lesen in Zacharja 4, Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen. Gott gab Charles Finney diese Schriftstelle bei seiner Bekehrung. Ich lese aus Jeremia 29, Verse 11 bis 13. Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhöhen. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Charles Finney hatte keinerlei Angst. In den Versammlungen ließ Charles die Bibel aufgeschlagen fallen, steckte seinen Finger in die Seiten und begann an der Stelle zu predigen, an der sein Finger landete. Er predigte dann typischerweise 2 bis 3 Stunden lang und es war immer gesalbt. Er versuchte oft im Nachhinein aufzuschreiben, was Gott durch ihn sagte, aber der Herr erlaubte ihm, nicht dieselbe Predigt zweimal zu verwenden. Paulus schrieb in Hebräer 11, Vers 6, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Jetzt gibt es keine Ausrede mehr. Wir lesen in Johannes 17, Verse 1 bis 3. Johannes Evangelium, Kapitel 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Durch das Geschenk des ewigen Lebens kann ich Gott hören, gehorchen und kennenlernen, indem ich in seiner Gegenwart bleibe. Er spricht jetzt. Auch im ewigen Königreich wird es am Ende so sein für alle, die ihn lieben. Du kannst also jetzt damit beginnen, seinen vollkommenen Willen für dein Leben in Gedanken, Absicht und Handlung zu suchen. Bevor der Geist Gottes kam, konnten nur wenige Jünger Jesus wirklich kennenlernen, indem sie ihm physisch nachfolgten. Jetzt können wir alle durch das Geschenk des ewigen Lebens gehorchen und durch die Führung des Heiligen Geistes nachfolgen. Paulus schrieb in Römer 8, Verse 14 und 15. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Abba, Vater. Wenn du zurückschaust, kannst du leicht erkennen, dass Gottes Antwort besser war. Das ist es, was wir Rückschau nennen. Ein guter Gedanke kam von ihm und ein schlechter Gedanke kam von dir. Daran erkennst du den Unterschied. Wenn du Gottes vollkommenen Willen beweisen willst, dann musst du zuerst im Glauben zuhören und gehorchen. Es beginnt damit, dass du Christus nachfolgst und ihn kennenlernst. Wir lesen in 5. Mose 28, Verse 1 und 2. 5. Mose 28, Vers 1. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alles seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Und alle diese Segnungen werden über dich kommen und dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Heutzutage sucht die Gemeinde den Segen, weil sie in der Dunkelheit lebt. Wir müssen nicht den aaronitischen Segen beten. Der Segen kommt aus dem Bleiben in Christus und dem gewissenhaften Tun seines Willens im Glauben. Die Verheißung ist, dass die Segnungen dir folgen, wenn du Christus nachfolgst. Paulus schrieb in 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 20 und 21. 2. Korinther 1, Vers 20. Denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und in ihm auch das Amen. Gott zum Lob durch uns. Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus fest gegründet und uns gesalbt hat. Wenn du aufmerksam zuhörst und Jesus mit dem richtigen Motiv und der richtigen Einstellung folgst, wirst du gesegnet. Die Salbung ist auch eine Bestätigung, dass du den Willen Gottes tust. Du kannst dich jedoch nicht darauf verlassen, dass alles glatt läuft. Paulus schrieb in 2. Timotheus 3, Vers 12, und alle, die gottesfürchtig leben, wollen in Christus Jesus werden Verfolgung erleiden. Unterwirf dich nicht der Angst vor dem Leiden, denn du wirst den Frieden Gottes verlieren. Paulus schrieb in 2. Timotheus 1, Vers 7, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Es gibt keinen Grund zu zweifeln oder sich zu fürchten, wenn Jesus dein Hirte ist. David sagte in Psalm 23, Verse 1 bis 4, Psalm 23, ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. David bekam seinen Trost aus der Tatsache, dass der Herr sein Hirte war. Als Ergebnis der Führung durch den Herrn erlebte David Folgendes. Erstens, er wollte nichts mehr in dieser Welt. Zweitens, er fand immer einen Platz zum Ausruhen, der von Gott gesegnet war. Drittens, unterwegs gab es immer etwas Friedliches in der Nähe. Viertens, sein Charakter wurde durch die Nachfolge des Herrn verändert. Fünftens, auf dem schmalen Weg war er immer gerecht vor Gott. Sechstens, selbst in schrecklichen Situationen fürchtete er das Böse nicht. Siebtens, er bekam seinen Trost durch Korrektur und Züchtigung, indem er sich dem Herrn als seine Autorität unterordnete, um zu tun, was er tat. Die Strategie des Teufels ist es, Bequemlichkeit und Sicherheit anzubieten, damit du stattdessen sein Sklave wirst. Der Teufel wird dir geben, was du in dieser Welt willst, damit du ihm dienst, aber er ist ein Lügner. Wir lesen in Matthäus Kapitel 4, Verse 8 bis 10. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 4, Vers 8. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Dein Geist wird nicht still sein, wenn du dem Teufel dienst. Wenn du in Versuchung gerätst, sage auch nicht, dass Gott dich in Versuchung führt. Jakobus schrieb in Jakobus 1, in den Versen 13 bis 19, Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht auch niemand. Sondern jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Nach seinem Willen hat er uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife. In Kapitel 1, auf Seite 24, schreibt Joseph Hedgecock, wenn du den Herrn innig kennen möchtest, musst du lernen, aufmerksam zuzuhören und still zu sein. Viele deiner geistlichen Kämpfe werden aufhören, wenn du einfach nur diese Anweisung befolgst. Sei eifrig darin zu hören, was der Herr sagt, und höre auf, ihm deine Vorlieben und Meinungen mitzuteilen. Manche Leiter ziehen es vor, den Eindruck zu erwecken, sie würden gegen den Teufel kämpfen, anstatt zuzugeben, dass die fleischliche Natur das Problem ist. Jakobus schrieb in Jakobus 4, Verse 6 und 7, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen abgibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Paulus hat keinen langen Brief darüber geschrieben, wie man mit dem Teufel umgeht, aber er hat viel über den Umgang mit der Sünde und dem Fleisch geschrieben. Wen täuschst du also? Wenn du dich selbst betrügst, tust du vielleicht auch das Werk des Teufels und betrügst auch noch andere. Paulus schrieb in Galater 6, Vers 7 und 8, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Der Teufel hat keine Macht, aber indem er dir gibt, was du willst, wird das Fleisch stärker. Dann gerätst du in Schwierigkeiten mit Gott und erntest die Folgen der Sünde. Du erntest nur, was du gesät hast. Auch der Teufel wird ernten, was er gesät hat. Wir lesen in Offenbarung 20, Vers 10. Und der Teufel, der sie verführt hatte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo das Tier ist und der falsche Prophet, und sie werden gepeinigt werden, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Paulus erlebte eine erstaunliche Menge an Gnade, indem er Jesus zum Herrn machte und sich auf den schmalen Weg begab, um die Heiden zu erreichen. Paulus schrieb in Römer 12, Vers 3, denn ich sage, Kraft der Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass er nicht höher von sich denke, als sich zu denken gebührt, sondern dass er auf Bescheidenheit bedacht sei, wie Gott jedem Einzelnen das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das Wort nüchtern bei Strong's ist die Nummer 4993, kommt von einem anderen Wort, bedeutet von gesundem Verstand sein, das heißt vernünftig, mäßig, in rechtem Sinn sein, nüchtern. Dieses Maß des Glaubens ist eine Menge des Glaubens, das jedem Menschen gegeben wurde, um Jesus zuallererst zum Herrn zu machen. Das ist es, was du als erstes im Glauben getan haben solltest, ihn als Herrn zu etablieren und nichts zu tun, ohne von ihm zu hören. Das wird dir helfen, nüchtern zu denken. Jesus sagte in Matthäus 7, Vers 22 und 23, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Mein Glaube an Christus ist Teil einer Beziehung, in der Jesus Herr ist, und es funktioniert nicht, wenn er nicht auch Herr meines Glaubens ist. Ich kann mehr Glauben durch sein Wort bekommen, indem ich ihm folge. Aber es ist das richtig offenbarte Wort Gottes, nicht das geschriebene Wort. Paulus schrieb in Römer 10, Vers 17. Demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gebrauche das Zeugnis des Heiligen Geistes, um zu bestätigen, dass das, was du hörst, von Gott ist, und setze dann deinen Glauben frei, um zu tun, was er dir sagt. Höre gewissenhaft zu und gebrauche nicht deinen Verstand. Wenn du zu schnell gehst, wirst du das Detail verpassen. Hör auf, dich an dieser Welt festzuhalten, indem du dich auf den schmalen Weg begibst, wirst du Gnade bekommen, wie Paulus. Jesus sagt in Matthäus 7, Verse 13 und 14. Matthäus Kapitel 7, Vers 13. Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Es ist nicht ausreichend, nur wiedergeboren zu werden. Du musst auch das Königreich Gottes betreten. Das ist nicht schwer, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Gott dich liebt. Das Königreich des Himmels ist jetzt hier. Du kommst hinein, indem du gewissenhaft arbeitest oder dich bemühst, aber auch indem du wie ein kleines Kind wirst. Jesus sagt in Matthäus 18, Vers 3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. Der Evangelist Charles Grandison Finney von 1792 bis 1875 war ein amerikanischer presbyterianischer Geistlicher und Leiter der zweiten großen Erweckung in den Vereinigten Staaten. Er schrieb in seiner Autobiografie auf den Seiten 160 bis 161, Sünder wurden in keiner der Erweckungen gelehrt, dass sie Bekehrung als Antwort auf ihre eigenen Gebete zu erwarten hätten. Ihnen wurde gesagt, dass der Herr sie nicht erhören würde, wenn sie Ungerechtigkeit in ihrem Herzen hätten, und dass sie, solange sie unbußfertig blieben, in ihrem Herzen sündigten, und dass solch unbußfertiges und ungläubiges Gebet ein Gräuel für Gott sei. Aber wenn sie wirklich bereit waren, Gott ein annehmbares Gebet darzubringen, konnten sie es tun, denn es gab nichts als ihre eigene Verstocktheit, die sie daran hinderte, es sofort zu tun. Kurzum, man bemühte sich, den Sünder dazu zu bringen, Christus anzunehmen, seinen ganzen Willen, sein Sühnopfer, sein offizielles Werk und seine offiziellen Beziehungen und aller Sünde, aller Ausrede, allem Unglauben, aller Herzenshärte und allem Bösen im Herzen und im Leben abzusagen, hier und jetzt und für immer. Nur wenn Jesus ganz Herr deines Lebens ist, wirst du nicht der Sünde dienen. Er bezahlt den Preis für deine Sünde. Nicht damit du einfach so weiterleben kannst wie bisher und wieder sündigst, sondern du musst die Mindestvoraussetzungen suchen, um gerettet zu werden und all deiner Sünde als Teil deiner ersten Werke entsagen. Jesus sprach zum Beispiel mit dem reichen Jüngling. Wir lesen darüber in Matthäus Kapitel 19, Verse 21 bis 26. Matthäus 19, Vers 21. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast, und gib es den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben, und komm, folge mir nach. Als aber der junge Mann das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher hat es schwer, in das Reich der Himmel hineinzukommen. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Als seine Jünger das hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, wer kann dann überhaupt gerettet werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist dies unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Wenn du anfängst, über das Morgen nachzudenken, wirst du gestresst sein. Jesus kennt das Ende von Anfang an. Du musst nur das tun, was Gott jetzt will und nicht mehr. Konzentriere dich auf die Tatsache, dass Gott dir genug Gnade für die Ängste und Sorgen an einem Tag gegeben hat. Wenn du mehr auf dich nimmst, bist du Gott ungehorsam. Du kannst ihm Fragen stellen und vielleicht sagt er dir etwas, das du vorbereiten musst. Aber an morgen zu denken, ist nicht empfehlenswert. Jesus sagte in Matthäus 6, Vers 34, darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Es hat Folgen für das Leben im Fleisch. Du wirst vielleicht noch mit einigen bösen Gedanken kämpfen, aber das sollte bald verschwinden, wenn du aufhörst, deinen Verstand zu befragen. Der Teufel kann dir nichts antun, wenn du im Königreich Gottes bist. Durch Christus kannst du auch die Lügen, die Samen des Unglaubens entfernen. Paulus schrieb in Philipper Kapitel 4, Verse 1 bis 8. Ich lese aus Philipper 4, Vers 1. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit dir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Das Königreich Gottes liegt in der Ruhe. Wenn du das Königreich aus Gnade durch Glauben betreten hast, hast du das erste Mal diesen Frieden erfahren. Seitdem bist du wahrscheinlich wieder herausgekommen, indem du ins Fleisch zurückgekehrt bist. Stelle diesen Frieden wieder her, indem du diese Anweisungen befolgst. Erstens, freue dich den ganzen Tag über, auch wenn du vor Prüfungen stehst. Zweitens, tue alles in Maßen und nicht nach weltlichen Maßstäben. Drittens, denke nicht über deine irdischen Bedürfnisse nach und gib sie stattdessen sofort Gott und danke Gott für alles, was er bereitstellt. Während Gott sich um deine Situation kümmert, bleibst du mit deinen Gedanken bei ihm. Benutze die Liste in Philipper 4, Vers 8, wenn nötig. Wenn du Christus wirklich nachfolgst, musst du die Kosten überschlagen. Jesus sagte in Lukas 9, in den Versen 24 und 25. Ich lese aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Vers 24. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Das Fleisch wird dir nicht helfen. Diese Welt wird vergehen. Paulus schrieb in Kolosser Kapitel 3, Verse 1 und 2. Kolosser Kapitel 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Dein Geist sollte auf die Dinge von oben fixiert sein. Paulus gab den Gemeinden Anweisungen und erklärte, wie Gläubige über himmlische Dinge nachdenken sollten. Du bist nicht dazu geschaffen, über irdische Dinge nachzudenken. Gott kennt deine Bedürfnisse. Vertraust du Gott wirklich zu 100% mit deinem Leben? Jesus sagte in Matthäus 6, Verse 19 bis 24. Ich lese aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 6 und fange mit Vers 19 an. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn du immer noch keinen Frieden hast, dann schlage ich vor, dass du Buße tun musst. Vielleicht hast du auf eine falsche Stimme gehört und einer Lüge geglaubt, weil du etwas für dich willst, von dem du glaubst, dass Gott es dir sonst nicht erlauben würde, es zu bekommen. Ohne die Wahrheit zu kennen, wirst du niemals frei sein. Die Juden haben versucht, Gott und dem Mammon zu dienen und sind dabei untergegangen. Achtet darauf, dass du alles ablegst und es am Kreuz zurücklässt. Jakobus schrieb in Jakobus 4, Vers 4, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Gib dich nicht damit zufrieden, einfach nur Entschuldigung zu sagen. Gib zu, dass du geistlichen Ehebruch begangen hast. Paulus schrieb an Timotheus in 1. Timotheus 6, Verse 6 bis 14. 1. Timotheus 6, Vers 6. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen? Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus. Der Teufel ist der Gott dieser Welt, also kann er für eine kurze Zeit für weltlichen Erfolg sorgen, wenn du deinen Verstand gebrauchst und ihm dienst. Die Welt kümmert sich nicht darum, wem sie dient. Sie liebt nur das Geld und will alles sofort. Paulus schrieb in Römer 8, Vers 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles in Gottes Königreich wird durch sein Wort zur richtigen Zeit ermächtigt. Dein eigener Unglaube basiert auf einer Lüge, die du für die Wahrheit hältst. Jesus sagte in Matthäus Kapitel 6, und ich lese die Verse 9 bis 13, Matthäus 6, Vers 9. Deshalb sollt ihr auf diese Weise beten. Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden. Gib uns heute unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Diese Jünger durften Gott um die tägliche Nahrung am Morgen bitten. Aber das ist alles. Das Königreich ist jetzt hier, also brauchst du nicht zu fasten, es sei denn, er sagt es. Die Menschen eilen voraus und nehmen sich keine Zeit, um von Gott zu hören. Du solltest in einem Zustand der Ruhe leben und nicht von irgendetwas in dieser Welt in Versuchung geführt werden. Wenn du in Versuchung gerätst, bete um Befreiung und sei weiterhin treu auf dem Niveau, auf dem du jetzt bist. Wir lesen in Psalm 46, Verse 11 und 12. Psalm 46, Vers 11 im Deutschen. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Ich werde erhaben sein unter den Völkern. Ich werde erhaben sein auf der Erde. Der Herr Zebaoth ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das Wort Stille sein in Strongs Nummer 7503 ist eine primitive Wurzel, bedeutet Erlahmen in vielen Anwendungen, wörtlich oder bildlich, nachlassen, aufhören, verbrauchen, sich zurückziehen. Es ist wichtig, dass du dein Leben schlaff hältst. Der Teufel will, dass du alles schnell mit deinem Verstand machst, sodass du nie lernst, wie man geistlich wirkt. Der Teufel will, dass du den natürlichen Verstand entwickelst, sodass es teuer wird, Buße zu tun und aufzuhören, deinen Verstand zu gebrauchen. Wenn du damit kämpfst, deinen Verstand ruhig zu halten, dann liegt das daran, dass du auf eine falsche Stimme gehört hast und stattdessen in einem vergoldeten Gefängnis lebst. Weitere Informationen über unsichtbare Ketten findest du im Kapitel 3 des Buches Das vergoldete Gefängnis, der überarbeiteten Ausgabe von Joseph Hedgecock. In seinem Buch Gesunde Lehre in Kapitel 13 schreibt Joseph auf Seite 162, du hast das Vorrecht, ein volles Pardon zu bekommen, indem du dich demütigst. Steig auf den Schoß des Vaters und entwickle eine Liebesbeziehung mit ihm. Er wird beginnen, dich zu bilden. Gott wird dich mit einer geistlichen Bildung ausrüsten, damit du in der Lage bist, Dinge zu testen und zu wissen, ob sie die Wahrheit sind oder nicht. Versuche nicht, in einem Tag alles unter die Füße zu bekommen, wovon du überführt wurdest. Wenn du versuchst, es mit deiner Vernunft zu lösen, wird dich der Teufel direkt von einer Gefängniszelle in die nächste führen. Er wird einen anderen Weg der Richtigerschein zeigen. Das Endresultat ist dann, dass du immer noch im Gefängnis bist. Du musst dir Zeit nehmen, den Generalschlüssel ordentlich vorzubereiten. Moses führte die Kinder aus Ägypten heraus. Doch Korach und seine Anhänger boten den Kindern Israel einen Weg aus der Wüste an, der nicht Gottes Bestimmung war. Sie widersetzten sich Moses Autorität und wir lesen darüber in 4. Mose Kapitel 26, Vers 10. Und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang sie samt Korah, als die Rotte starb, als das Feuer 250 Männer verzehrte und sie zum Zeichen wurden. Psalm 46 wurde für die Söhne Korahs geschrieben. Wir lesen im Psalm 46, Verse 1 bis 8. Dem Vorsänger von den Söhnen Korahs auf Alamot, ein Lied. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer, bewährt in Nöten. Darum fürchten wir uns nicht, wenn auch die Erde umgekehrt wird und die Berge mitten ins Meer sinken. Wenn auch seine Wasser wüten und schäumen und die Berge zittern vor seinem Ungestüm. Selah. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut die Stadt Gottes, das Heiligtum der Wohnungen des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen, wenn der Morgen anbricht. Die Völker toben, die Königreiche wanken. Wenn er seine Stimme erschallen lässt, dann zerschmilzt die Erde. Der Herr der Heerscharen ist mit uns. Der Gott Jakobs ist unsere sichere Burg. Selah. Judas bezog sich auch auf Korah. Er schreibt in Judas 1, Vers 11, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich um Gewinnes willen völlig dem Betrug Bileams hingegeben und sind durch die Widersetzlichkeit Korahs ins Verderben geraten. Die Nachkommen von Korah sind auch heute noch hier. Sie bieten einen Weg an, aus der Wüste herauszukommen, ohne Christus nachzufolgen. Wenn du mehr Hilfe brauchst, um von solchen Lehren Buße zu tun, dann lies diesen Psalm für die Söhne Korahs. Psalm 42 spricht über ein unbußfertiges Herz. Psalm 44, die Erkenntnis, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Psalm 45, Gott liebt die Gerechtigkeit und hasst die Bosheit. Psalm 49, das Schicksal der Törichten und der Weisen. Psalm 84, ein Tag in seinen Höfen ist besser als 1000 anderswo. Psalm 85, Gott kann sein Volk um seines Namens willen wiederbeleben und ihm vergeben. Psalm 88, der Mensch hat keine Kraft ohne Buße. Judas sagt, dass diejenigen, die versuchen, Gott mit einem unreinen Herzen, wie Bileam zu dienen, zugrunde gehen werden. Paulus schrieb in Hebräer Kapitel 4, Verse 12 und 13. Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern alles ist enthüllt und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft zu geben haben. Gott kann die Dinge beschleunigen, wenn du von deiner Herrschaft Buße tust. Gott kann sogar ganz am Ende ein schnelles Werk tun, wenn die Gnade zunimmt und du dich Gott unterordnest. Indem du auf den Geist säst, können die Dinge schneller vorangehen. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 8, glückselig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Die Stille in Psalm 46, Vers 11, ist nicht eine physische Ruhe wie an einem Sabbattag. Die Ruhe, die Christus anbot, war viel mehr. Jesus sagt in Markus 2, Vers 27, und er sprach zu ihnen, der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Du wirst einen Zustand der Ruhe in Gottes Königreich erfahren, indem du in Christus bleibst. Christus ist im Königreich Gottes und du kannst in ihm sein. Du kannst im Reich Gottes leben, indem du dich dem Geist unterordnest. Ruhe ist nicht ein Streben, sondern das Zulassen, dass Gott die Frucht des Geistes hervorbringt und sie beschneidet. Jesus sagt in Johannes 15, Verse 4 bis 8, bleibt in mir, und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer, und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Für die Juden war der Sabbat eher eine Kontrolle und ein Anhalten von Aktivitäten als ein Tag, an dem man auf Gott hört und ihm gehorcht. Du kannst deine Liebe zu Gott nicht zeigen, indem du nichts tust. Liebe ist nicht passiv, sie ist aktiv. Du kannst Gott nur Liebe zeigen, indem du das tust, was er dich anweist zu tun. Wenn du dich vom Geist leiten lässt, bist du ein richtig agierender Mensch, der seinen Willen tut, und du brauchst keinen Sabbat. Jesus sagt in Matthäus 12, Vers 8, denn der Sohn des Menschen ist Herr, auch über den Sabbat. Jesus nannte sich selbst den Menschensohn, weil er ein richtig agierender Mensch war. Jesus ist sogar Herr über den Sabbat. Wenn du ihn als Herrn deines Lebens angenommen hast, bist du frei vom Gesetz. Paulus schrieb in Römer 10, Vers 4, denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Ausruhen bedeutet, dass du auch mit allem beschäftigt sein kannst, was der Herr an einem beliebigen Tag der Woche von dir will. Paulus schrieb in Kolosser 2, Vers 16, so lasst euch von niemand richten, wegen Speise oder Trank, oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Die Wunder Jesu, die die Schreiber der Evangelien aufzeichneten, geschahen meist am Sabbat. Jesus tat dies um der Juden willen, aber das verärgerte sie, weil sie vom Teufel waren. Wo Jesus herrscht, wird er Heilung bringen. Der Sabbat ist ein Bild für die 1000 Jahre, wenn die ganze Schöpfung ruhen wird, weil Jesus regieren wird. Wir lesen in Jesaja 65, Vers 25. Wolf und Lamm werden einträchtig weiden, und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, und die Schlange wird sich vom Staub nähren. Sie werden nicht Schaden noch Verderben anrichten auf meinem ganzen heiligen Berg, spricht der Herr. Wenn du unter seiner Herrschaft als ein richtig agierendes menschliches Wesen wirkst, bist du in der Sabbatruhe. Die Sabbatruhe hat für diejenigen, die den Geist gehorchen, bereits begonnen, denn sein Reich ist jetzt hier. Vielleicht hast du Jesus nie wirklich zum Herrn gemacht. Der Psalmist sagte im Psalm 127, Vers 2, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt und sauer erworbenes Brot von Sorgen esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Das Wort Sorgen in Strong's ist die Nummer 6089, bedeutet ein irdenes Gefäß, gewöhnlich schmerzhafte Mühsal, auch eine Pein. Du bist nicht dazu geschaffen, die vielen Sorgen zu bewältigen, die sich aus irdischen Aktivitäten ergeben. Du wirst am Ende deprimiert sein. Dein Geist sollte auf die Dinge oben gerichtet sein, indem du in Christus bleibst. Was auch immer deinen Geist nachts immer wieder arbeiten lässt, ist nicht von Gott. Es ist wichtig, dass du zur Ruhe kommst. Gott gibt denen, die er liebt, Schlaf, damit sie seinen vollkommenen Willen tun können. Der Teufel ist derjenige, der dich nachts wach halten will, damit du nicht in der Lage bist, dem Herrn tagsüber zu dienen. Der Tag ist dazu da, den Willen Gottes zu tun. Salomo sagt in Prediger 3, Vers 1, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Ausruhen, aber es gibt auch Zeit zum Arbeiten. Sich am Nachmittag auszuruhen wird helfen. Wenn du müde bist, bist du schwächer und wirst von einer falschen Stimme dazu verleitet, stattdessen Trost zu suchen. Gott weiß, was du brauchst, und er gibt seinen geliebten Kindern Schlaf. Wir lesen in 2. Chronike 20, Vers 17. Aber es ist nicht an euch, dort zu kämpfen. Tretet nur hin und bleibt stehen und seht die Rettung des Herrn, der mit euch ist. O Juda und Jerusalem, fürchtet euch nicht und verzagt nicht. Zieht morgen aus gegen sie und der Herr ist mit euch. In Christus haben wir den Sieg. Paulus schrieb in Epheser 6, Verse 10 bis 13. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Der Teufel ist kein Gegner für dich in Christus. Wenn du in Christus bleibst, wirst du gewinnen. Manche Menschen entscheiden sich für den Kampf, andere fürs Laufen. In dem Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 3, geistliche Reife, in Kapitel 3 stellt Joseph auf den Seiten 44 bis 45 die Frage, Agierst oder reagierst du? Er schreibt, ein Anzeichen der Reife ist, ob du nach Anweisung des Geistes handelst oder aus dem Fleisch heraus reagierst. Wenn plötzlich ein Problem auftaucht, bestimmt das, was du im ersten Moment tust, ob du überwindest oder überwunden wirst. Handelst du richtig, indem du dich so verhältst, wie Gott es sagt, oder reagierst du im Fleisch? Wenn du im Fleisch bist, wirst du in einen Kampf oder in ein Fluchtverhalten wechseln. Du wirst entweder gegen das Problem ankämpfen oder vor ihm davonlaufen. Beide dieser Reaktionen sind fleischlich. Anstatt sofort zu reagieren, bringt ein reifes Kind Gottes jeden Gedanken unter die Kontrolle in den Gehorsam unter Christus. Jede Situation, die eine starke emotionale Reaktion hervorruft, muss sofort angegangen und zum Herrn gebracht werden. Eine Stresssituation kann negative Folgen haben, wenn du sie nicht schnell und richtig verarbeitest. Wenn du von einem unerwarteten Ereignis erschreckt wirst, ist es unerlässlich, deine Gedanken umgehend unter Kontrolle zu bringen. Dies ist ein weiterer Grund dafür, die Gewohnheit zu entwickeln, dem, was Gott sagt, sofort und ohne Fragen zu gehorchen. Lass dich von keiner Situation und keinem Gedanken dazu verleiten, dein eigenes Denken und dein Verständnis zu gebrauchen. Vielleicht wird der Teufel deinen Verstand mit jedem negativen Szenario überfluten, das man sich nur vorstellen kann. Wenn du jedoch deine Gedanken im Gehorsam zu Christus sofort unter Kontrolle bringst und dich ihm in völligem Vertrauen unterstellst, kannst du unabhängig von der Situation Frieden haben. Er weiß genau, was zu tun ist. Selbst wenn du ins Fleisch geraten bist, bring dich die sofortige Buße und Umkehr wieder in den Geist zurück. Der Teufel benutzt die Angst vor Leiden und Zweifeln, um dich dazu zu bringen, im Fleisch zu kämpfen und zu ringen, anstatt zu bleiben und zu stehen. Paulus schrieb in Hebräer 4, und ich lese die Verse 1 bis 9. Hebräer 4, Vers 1. So lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe noch besteht. Denn auch uns ist eine Heilsbotschaft verkündigt worden, gleich wie jenen, aber das Wort der Verkündigung hat jenen nicht geholfen, weil es bei den Hörern nicht mit dem Glauben verbunden war. Denn wir, die wir gläubig geworden sind, gehen in die Ruhe ein, wie er gesagt hat, dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt. Denn er hat an einer Stelle von dem siebten Tag so gesprochen. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Und an dieser Stelle wiederum, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen sollen und die, welchen zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, wegen ihres Unglaubens nicht eingegangen sind, so bestimmt er wiederum einen Tag, ein Heute, in dem er nach so langer Zeit durch David sagt, wie es gesagt worden ist, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, so würde nicht danach von einem anderen Tag gesprochen. Also bleibt dem Volk Gottes noch eine Sabbatruhe vorbehalten. Gott hat eine Ruhe für diejenigen bereitgestellt, die sich gewissenhaft bemühen, hineinzukommen und nicht aufgeben. Deine Seele wird sich verändern, wenn du aus dem Glauben lebst. Paulus schrieb darüber in Hebräer 10, Verse 36 bis 39. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Denn noch eine kleine, ganz kleine Weile, dann wird der kommen, der kommen soll, und wird nicht auf sich warten lassen. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Doch, wenn er feige zurückweicht, so wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die feige zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben zur Errettung der Seele. Das Wort zu kurz kommen in Hebräer Kapitel 4 in Strong's ist die Nummer 5302, kommt von einem anderen Wort, das bedeutet spät sein, das heißt folglich minderwertig sein, zu kurz kommen, mangelhaft sein, zurückbleiben. Zu kurz kommen bedeutet, zu spät zu einem Treffen zu kommen. Das ist ein häufiges Problem für jemanden, der nicht diszipliniert oder gewissenhaft ist. Wir werden bald heiraten und du willst nicht zu spät zu diesem Ereignis kommen, da die Tür danach geschlossen wird. Paulus schrieb in 1. Korinther 10, Vers 11: Alle diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder. Und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Im Buch Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife, Kapitel 1 auf Seite 24 schreibt Joseph Hedgecock, Psalm 46, Vers 11a ist eine einfache Anweisung. Wenn du sie befolgst, wird sie dein Leben verändern. Seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Einige der Worte, die still definieren, sind abklingen, aufhören, locker sein, verweilen. Das steht in Strong's 7503. Du musst lernen, von deinen eigenen Werken zur Ruhe zu kommen und still vor deinem Vater zu werden und zu bleiben. Das Wort kennen beinhaltet kennen, richtig, sicherstellen durch Augenschein, verwendet in einer Vielfalt von Bedeutungen, einschließlich Beobachtung, Fürsorge, Wiedererkennung. Anerkennen, bekannt mit Strong's Nummer 3045. Gott möchte, dass du persönlich eine innige Beziehung mit ihm erlebst. Stelle sicher, dass du dein Herz nicht verhärtest und Gottes Ruf zur Heiligkeit auf deinem Leben glaubst und keine Ausreden bringst. Sanftmut ist gefordert. Du musst dein Denken verändern. Gott wird dich züchtigen, und wenn du diese Welt liebst, tu Buße. Es gibt keinen anderen Weg, in Jesus glücklich zu werden, als zu vertrauen und zu gehorchen. Jesus sagte in Matthäus 11, in den Versen 28 bis 30, Matthäus Kapitel 11, Vers 28, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Du kannst keine Ruhe haben, ohne mit Jesus verbunden zu sein. Er ist Liebe und er versucht nicht, jemanden zu kontrollieren. Der Teufel will dich kontrollieren und dich dazu bringen, zu glauben, dass Gott stattdessen böse ist. In 2. Mose 20, Vers 11 steht, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Gott arbeitete 6 Tage lang und schuf die ganze Erde. Er kann in kurzer Zeit ein größeres Werk in deinem Leben vollbringen, wenn du ihn lässt. Er möchte etwas Vollkommenes und Reines durch dich tun. In der Zwischenzeit hindert er dich auch daran, zu sündigen oder etwas zu tun, was ein Gräuel ist. Wir waren von Anfang an nicht dazu bestimmt, ohne das Wort zu agieren. Gott wird für uns kämpfen. Allerdings hat Gott das Kommen Jesus so lange wie möglich hinausgezögert, um allen eine Chance zu geben, umzukehren und gerettet zu werden. Paulus schrieb in Apostelgeschichte 17, Vers 30, nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall, Buße zu tun. Wenn du die Sünde und das Fleisch überwunden hast, bist du bereit, sagt Paulus, schreibt in Galater 5, Vers 24, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Lüsten. Im Fleisch wirst du mit einem Geist der Angst enden, sodass dein Gehirn noch schneller läuft und das Detail und Gottes vollkommenen Willen verpasst. Du kannst den Teufel und diese Welt mit den kostbaren Verheißungen Gottes überwinden. Petrus schreibt in 2. Petrus 1, Vers 4, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Wenn du Gott nicht deutlich hören kannst, dann schreibt uns Paulus im Epheserbrief, dass wir Stellung beziehen sollen. Der Teufel kann nur das Fleisch nähren. Ordne dich deshalb Gott unter und widerstehe dem Teufel, dann wird er fliehen. Heiße Kummer oder Leiden willkommen, um dich auf dem Weg zu halten. Vertreibe alle verbleibende Angst, indem du Gottes Gebote suchst, um deine Liebe zu Gott zu zeigen. Fürchte Gott und nicht das, was Menschen tun, und schäme dich nicht des Kreuzes. Arbeite an deiner Fähigkeit, durch Buße zu hören und zu gehorchen. Verleugne dich selbst und nimm täglich dein Kreuz auf dich. Wenn du Jesus hören, kennenlernen und nachfolgen möchtest, dann kann ich dir das Buch »Meine Schafe hören, meine Stimme« von Joseph Hedgecock empfehlen. Wenn du einen Neuanfang machen willst, triff die Entscheidung, auf dem schmalen Pfad zu beginnen, täglich im Geist zu säen und regelmäßig Freiheit durch Buße zu erleben. Dann kann ich dir das Buch »Wach auf, die Zeit läuft ab, Band 1, Fundamente zur geistlichen Reife« empfehlen. Lass nicht zu, dass der Teufel dich von der Wahrheit abbringt, die jetzt durch den Geist verfügbar ist. Wenn du weißt, dass du dich der Wahrheit widersetzt hast und wissen willst, warum, dann kann ich dir das Buch »Das vergoldete Gefängnis« von Joseph Hedgecock empfehlen. Heute habe ich darüber gesprochen, stille zu sein. Gottes Wege sind nicht die Wege der Menschen. Und er übermittelt seinen vollkommenen Willen für jedes seiner Kinder. Er liebt uns und alles kommt durch sein Wort. Wir müssen stille sein, das ist unsere Verantwortung. Wir müssen diese Welt draußen lassen und zuhören und unser Ohr zu ihm neigen. Wenn wir das tun, kommt unsere Seele zum Leben, denn wir leben in Übereinstimmung mit Gottes vollkommenen Willen. Es gibt nichts, was verhindern kann, dass Gottes vollkommener Wille getan wird. Er wird getan werden. Wenn wir die Offenbarung lesen, werden wir sehen, dass sein Königreich hier auf Erden sein und nichts es aufhalten wird. Lass mich jetzt mit dir beten, dass du diese Entscheidung triffst, stille zu sein, in seine Ruhe einzutreten und einen neuen Lebensstil zu lernen, nicht getrieben von dieser Welt, sondern durch seinen Geist geführt. Lass mich jetzt mit dir beten. Himmlischer Vater, ich bete für diejenigen, die diese Botschaft gehört haben, dass du ihnen Glauben gibst, an dich zu glauben, an deine Fürsorge, deine göttliche Versorgung, dass sie deine Stimme hören, Vater, um dir Aufmerksamkeit zu gehorchen, aus einem reinen Motiv und mit einem reinen Herzen. Vater, gib ihnen vollkommenen Frieden, dass sie deine Stimme hören können. Vater, ich weiß, du wirst das für sie tun und ich erbete das in Jesu wunderbaren Namen. Amen. Wenn du dieses Programm und diese Botschaft genossen hast, nimm gerne Kontakt mit uns auf und lass es uns wissen. Am Ende gibt es auch eine Auflistung aller Schriftstellen, die du heute gehört hast. Gott segne dich. Hab einen großartigen Tag.